Ihr wisst, dass der Autor sehr gerne Vergleiche macht. Er vergleicht Hannah und Penina. Er vergleicht Samuel und die Söhne Elis. Er vergleicht Jonathan, der im Glauben vorangeht, und Saul, der nichts tut unter dem Granatapfelbaum. Er vergleicht auch David gegen Goliath und wie sie gegeneinander kämpfen und welche Grundlage sie haben. Und genauso vergleicht er auch David und Saul. Es geht in diesen zwei Samuel-Büchern darum, dass jeder menschliche König dem Volk Gottes keine richtige Sicherheit und keinen wahren Frieden geben kann. Gott bereitet in seinem souveränen Handeln sein Volk auf den wahren König vor. Der König, der für immer Frieden und Sicherheit bringt, und zwar nicht zwischen menschlichen Feinden, also dem Volk Israel und den Philistern, sondern zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Das ist der Vergleich, auf den uns der Autor aufmerksam macht. Das Versagen eines jeden menschlichen Königs im Vergleich zum wahren König Jesus. Und das tut er im Hinblick auf die Verheißungen, die das Volk Gottes im Alten Testament von Gott bekommen hat. Schlag mit mir gemeinsam auf das erste Buch Samuel, Kapitel 18. Und wir werden im Verlauf der Predigt immer mal wieder Verse anschauen, und zwar aus beiden Kapiteln, denn das erste Buch oder die zwei Kapitel haben ein einziges zentrales Thema. Denn ab dem Kapitel 18 beginnt ein großer Abschnitt, der 13 Kapitel einnimmt im 1. Samuelbuch, also bis zum Ende des 1. Samuelbuchs. Es geht darum, dass Saul nach dem Leben Davids trachtet. Das ist natürlich ziemlich einfach ausgedrückt und deswegen werde ich nicht die 13 Kapitel zusammenfassen und darüber eine Predigt machen. Denn wir sehen im Wort Gottes, dass uns durch David verschiedene Dinge gelehrt werden, und zwar in verschiedenen Situationen auf Gott zu vertrauen, mit Hilflosigkeit umzugehen, mit Verzweiflung umzugehen. Wir werden auch in dem Samuelbuch einige Psalme anschauen, die den Entstehungskontext eben geben für den Psalm. Und ich hoffe dadurch, dass dir die Psalme kostbarer und wertvoller werden, denn es sind Gebete von Glaubensgeschwistern an Gott. Der Abschnitt, den wir heute anschauen, also 1. Samuel 18 und 19, zeigt uns einen wichtigen Punkt, eine wichtige Lehre aus dem Wort Gottes. Und das ist auch das Thema meiner heutigen Predigt. Gott ist mit uns. Darum geht es in diesen zwei Kapiteln. Gott ist mit uns. Und der erste Punkt, den uns der Autor gibt, ist eigentlich das ganze 18. Kapitel. Vertraue auf Gott. Vertraue auf Gott. Darum geht es im 18. Kapitel. Wir sind eigentlich noch gar nicht fertig mit der Geschichte von David gegen Goliath. Denn unsere ersten 5 Verse in Kapitel 18 beginnen in dem Kontext der Geschichte. Und wie kannst du dir diese Situation vorstellen? David hat in seiner Hand den Kopf von Goliath. Er hat ihn abgeschlagen. Und das ist schon ein brutales Bild für uns heute. Aber damals, es war damals üblich, den Kopf des Königs oder des Anführers abzuschlagen. Denn es war ja ein Symbol für Führung und Kontrolle. Und man wollte die ja von den Feinden zerstören. Vielleicht erinnerst du dich noch an 1. Samuel 5. Wo Gott selbst Dagon, also den Götzen der Philister, enthauptet hatte. Und sein Kopf lag auf der Schwelle des Tempels Dagons und seine Hände waren auch abgeschlagen. Und in 1. Samuel 17, 54 haben wir gesehen, das letzte Mal, dort steht, dass David den Kopf von Goliath nach Jerusalem gebracht hat. Aber das hat er nicht sofort getan. Es war nur eine Antwort auf die Frage, was hat David mit dem Kopf gemacht? Warum hat er ihn abgeschlagen? Er hat ihn nach Jerusalem gebracht. David ist also mit dem Kopf in der Hand, mit dem Kopf Goliaths in der Hand. Und er kommt zu Saul. Und dort wird er gefragt, Knabe, wessen Sohn bist du? Und wir lesen in Vers 58, Kapitel 17, Davids Antwort. Ich bin ein Sohn, Kopf in der Hand, ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemitern. Und danach lesen wir, schaut in Vers 1 bis 4, und es geschah, als David aufgehört hatte, also als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jedem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu sein Waffenrock, sogar sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel. Die Handlung von Jonathan ist hier bemerkenswert und sie zeigt uns, wie Jonathan auf Gott vertraut. Doch bevor wir das weiter anschauen, muss ich an dieser Stelle einen Punkt klarstellen. Denn dieser Vers wird heute dazu benutzt, um David und Jonathan als Homosexuelle darzustellen. Menschen wollen damit die Sünde der Homosexualität rechtfertigen oder eben nicht mehr als Sünde sehen. Doch eine solche Aussage über die zwei und gerade auch im Kontext dieses Kapitels widerspricht der ganzen Bibel. Allein in den Versen, allein im Kapitel im Buch Römer, in Kapitel 1, 26 bis 27, schreibt der Apostel Paulus oder macht der Apostel Paulus klar, dass Gott die Menschen in ihren Begierden hingegeben hat, weil sie ihn nicht verherrlichten und ihm Dank darbrachten. Und die sündige Begierde der Homosexualität wird in Vers 27 von Paulus erwähnt. Es wird als Sünde bezeichnet. Und so haben wir, oder so haben die Menschen, die eine solche Aussage treffen über Jonathan und David, keinen biblischen Beweis. Und auch in unserem Predigttext finden wir keinen Hinweis zu dieser Aussage. Du kannst vielmehr sehen, dass im Glauben an den gleichen Gott, im Dienst für den gleichen Gott, eine Freundschaft entstanden ist unter Männern, die wachsen kann und die gewachsen ist, so dass der eine Glaubensbruder zum anderen Glaubensbruder gesagt hat, ich liebe dich. Natürlich können wir das Gleiche auch über Frauen sagen, Frauen, die im gleichen Glauben verbunden sind, die zueinander sagen, dass sie sich lieben, auf Grundlage des Glaubens. Das ist der Punkt, der hier gemacht wird vom Autor. David und Jonathan haben die gleiche Glaubensgrundlage und wachsen in ihrer Freundschaft. Das ist die Liebe, die ausgedrückt wird. Denn wir lesen später auch in den Kapiteln, dass Jonathan verheiratet war, dass David verheiratet war mit einer Frau. Wir sehen es dann auch in unserem Predigttext. Und dass daraus auch Kinder entstehen. Ein interessanter Punkt, wenn wir uns diese freundschaftliche Liebe zwischen David und Goliath anschauen, ist das Alter. Was denkst du, wie alt Jonathan zu diesem Zeitpunkt ist? Und wie alt schätzt du David? David ist ungefähr in meinem Alter, ist circa Anfang 20. Naja, eigentlich müsste ich sagen, Jonathan ist ungefähr in meinem Alter, er ist circa 50. In Wirklichkeit bin ich in der Mitte, eher zu David, deswegen habe ich mehr Beziehung oder zu David. Aber 20 Jahre, circa ist David zu diesem Zeitpunkt und 50 Jahre der Jonathan. Es ist also eine Freundschaft, die nicht begrenzt ist durch das Alter. Wenn wir nochmal uns beide anschauen, Jonathan ist ein Bethlehemiter und David kommt aus dem Stamm Juda und auch das ist kein Hindernis für ihre Freundschaft. Wo in der Welt sehen wir eine solche Verbundenheit von Menschen? Nur in der Gemeinde. In der Gemeinde findest du Menschen in jedem Alter. Du musst dich nur umschauen. Menschen im unterschiedlichen Alter, Menschen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlicher Herkunft, die im Glauben vereint, Gott anbeten. Das ist die Gemeinde, die Braut Jesu Christi. Und ist das nicht eine freudige und ermutigende Wahrheit? Wir sind im Glauben verbunden, wir sind Glaubensgeschwister Jonathan liebte David mit einer Treue und Ergebenheit, die für eine Bundesliebe bezeichnend war. Die zwei schließen noch einen Bund, von dem hier nichts weiter erwähnt wird. Doch wir sehen, dass sie durch den Glauben vereint Gott vertrauen. Bei Jonathan sehen wir dieses Vertrauen, indem er sein Obergewand dem David gibt. Er legt seinen Waffenrock ab und gibt ihn dem David. Er gibt seinen Bogen dem David und sogar sein Schwert, steht da drin, gibt er dem David. Und hier wieder, der Autor macht einen Kontrast zwischen Jonathan und Saul. Saul, der den David nimmt, genau das, was Samuel auch gesagt hatte in Kapitel 8, Vers 11. Und Jonathan, der Glaubensbruder von David, der ihm gibt, und zwar seine Kleider. Und seine Tat, also die Tat von Jonathan, bedeutet viel mehr, als aus dem Text rauskommt oder rüberkommt. Als Thronfolger seine königlichen Kleider abzulegen, bedeutet, auf die Nachfolge zu verzichten, den Thron aufzugeben. Und wenn man seine Kleider jemanden anderen gibt, bedeutet das, man gibt seinem Thron, seiner Thronnachfolge der anderen Person. Es ist also nicht nur eine Loyalität oder eine Ergebenheit zu David, die Jonathan hat, sondern auch das Vertrauen an Gott und sein Wort, dass David der nächste König vom Volk Gottes ist. Dass Gott ihn gesalbt hat, ihn auserwählt hat, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Wir können nämlich annehmen, dass Jonathan gehört hatte, was Samuel dem Saul in 1. Samuel 15, Vers 28 gesagt hat, wo Gott das Königreich von Saul verworfen hat. Das erklärt auch das Bekenntnis, das Jonathan selbst einige Kapitel später in 1. Samuel 23, Vers 17 gibt, dass David der König ist. Jonathan unterwirft sich mit seiner Handlung, seine Kleider und seine Waffen David abzugeben, nicht nur dem David, sondern vor allem Gott. Er vertraut darauf, dass Gott seinem Volk einen besseren König als seinen Vater gibt. Das hat Gott ja zu Samuel oder durch Samuel an Saul gesagt. Wir wissen aus 1. Samuel 14, dass Jonathan ein besserer König wäre, weil er im Glauben gehandelt hat und gegen die Philister gekämpft hat. Doch Jonathan wusste, dass er nicht Gottes auserwählter König war. Und durch diesen Glauben an Gott und sein Wort ist Jonathan bereit, alles aufzugeben. Vertraue auf Gott, so drückt Jonathan sein Vertrauen aus. Doch wie sehen wir dieses Vertrauen an Gott bei David? In den weiteren Versen lesen wir, dass Saul versucht, David umzubringen. Es ist etwas, was man eigentlich gar nicht erwartet im Lauf der Geschichte, wenn man nach David und Goliath kommt. Ich meine, David war derjenige, der Goliath besiegt hatte, der eine große Niederlage verhindert hatte. Doch Saul erkennt zu Recht in Vers 7 bis 8, dass David der nächste König sein kann, weil er besser ist als er. Wahrscheinlich dachte sich sogar Saul, als die Frauen gesungen haben, das Lied, Saul hat 10.000 geschlagen, David hat 10.000 Saul hat 1.000 geschlagen, David hat 10.000 geschlagen. Wahrscheinlich dachte sich Saul, die Frauen sollten nicht singen, sie können gar nicht singen. Und so kam es, dass ein Hass entstanden ist in Sauls Herzen gegenüber David und so warf er einen Speer nach ihm, um ihn zu töten. Und es steht sogar in Vers 11, wenn du reinschaust, dass es Saul sogar zweimal versucht hat, David umzubringen, weil David zweimal ausgewichen ist. Jeder von uns denkt, was ist los mit David? Ich meine, warum spielt er überhaupt noch weiter, wenn er einmal probiert wird, wenn man versucht, ihn einmal umzubringen, warum spielt er dann noch weiter? Jeder von uns, der irgendwie oder der jemals in einer solchen Lage wäre wie David, in einer solchen Situation, würde niemals sich wieder in einer solchen Situation bringen, dass ihm das Leben kosten kann. Doch warum flieht David nicht schon hier? Es liegt nicht daran, dass David verrückt ist oder den Adrenalinkick sucht, wie man es heute schon ausdrückt. Es liegt daran, dass die Menschen das Verhalten von Saul auf den bösen Geist geschoben haben. Es wurde wahrscheinlich so etwas in der Art gesagt wie, Ach, der Saul ist heute in sehr, sehr schlechter Laune. Heute kann er sich noch nicht mal kontrollieren. Denn einen wichtigen Punkt darfst du nicht vergessen. Es ist nur für den Leser bekannt, was die Motive von Saul sind. Kein anderer wusste, dass Saul schon hier nach dem Leben Davids getrachtet hat. Wir wissen es, weil wir das Wort Gottes haben und es gelesen haben. Und so versucht Saul, verschiedene Dinge, um David umzubringen. Und das sehen wir im ganzen Kapitel 18. Zweimal durch den Speer. Dann stellt er ihn als obersten Frontmann, der für ihn kämpft. Er betrügt sogar den David durch ein Versprechen, das er ihm gibt, indem er ihm seine Tochter verspricht, er lockt ihn mit christlicher Motivation, er soll nur für den Herrn die Kriege führen. Vers 17, und Saul sprach zu David, siehe, meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben, sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Denn Saul dachte, ich selbst will nicht die Hand an ihm legen, sondern die Philister sollen Hand an ihm legen. Saul dachte, er hat es nicht ausgesprochen. Das ist für uns als Leser klar. Und David kämpft nicht für Saul. Er führt die Kriege für den Herrn und Gott gibt ihm Gelingen. Denn das Volk liebt ihn und Saul macht weiter. Vers 21. Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommen. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Die erste hat Saul eigentlich versprochen, demjenigen, der Goliath umbringt. Und David hat Goliath umgebracht. Dann hat er sie ihm wieder versprochen. Doch er hat sein Wort nicht eingehalten. Jetzt lesen wir von Micha, dass er erfährt, dass sie David liebt. Und hier will er seinen Fallstrick setzen. Saul hasst David und trachtet nach seinem Leben, dass er durch den Krieg mit den Philistern, dass er durch falsche Versprechen, um die Vorhäute der Unbeschnittenen abzuschneiden, David umbringen will. Doch wir lesen, David aber hatte in allem Gelingen und die Auswirkung war, Jonathan liebt ihn. Haben wir in den ersten vier Versen gelesen. Das Volk liebt ihn, weil David die Kriege führt und Michael, die Tochter von Saul, liebt David. David war aber nicht motiviert von der Liebe, die er erhalten hat durch die verschiedenen Menschen. Er suchte auch nicht in erster Linie diese Liebe. Er vertraute auf Gott in jeder Situation. Er findet Sicherheit in der Wahrheit, die der Autor uns gibt. Und zwar dreimal wiederholt der Autor diese Wahrheit. In Vers 12, schau mit mir rein. 1. Samuel 18, Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Vers 14. Und David hatte auf allen seinen Wegen Gelingen. Und der Herr war mit ihm. Und Vers 28. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Welche Anwendung können wir aus der Geschichte für uns heute nehmen? Wir können nicht sagen, weil wir Kinder Gottes sind, werden uns die Menschen lieben. Das ist nicht die richtige Antwort, denn am Leben von Jesus und an seinen Worten sehen wir, dass die Menschen wegen ihrem Glauben an Gott verfolgt wurden und werden. Im Neuen Testament schreibt uns der Apostel Paulus im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29. Dort lesen wir, dass Gott uns nicht nur die Gnade gegeben hat, an Gott zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist also nicht die Lehre, die wir aus der Geschichte ziehen können. Denn leiden kann man in verschiedenen Formen. Christen, zum Beispiel im asiatischen Raum, sie werden eingesperrt für ihren Glauben an Gott. Bei uns finden wir mehr Verachtung. Mobbing kann man sagen oder vielleicht sogar ein Ausgelachtwerden in der Schule bei den Kindern, weil sie nicht an die Evolutionstheorie glauben, an den Urknall, sondern an die Schöpfung in 6 Tagen durch Gott. Die Anwendung, die uns die Heilige Schrift hier gibt, ist, Gott war mit David. Und Gott bewahrte David in schwierigen Situationen, von denen David noch nicht mal was wusste. Das ist die Wahrheit, die du heute mitnehmen kannst. Gott bewahrt dich in allen Situationen. Wir haben das Musikstück gehört, Amazing Grace, und dort schreibt John Newton: Durch Schwierigkeiten mancher Art hast du uns schon geführt. Manchmal sogar Schwierigkeiten, von denen wir noch nicht mal etwas gewusst haben. Gott bewahrt dich in allen Situationen. Das ist die Anwendung, die wir in Kapitel 18 sehen. Und die schwierigen Situationen sind manchmal verborgen, aber manchmal offensichtlich. Und das führt uns in zum Kapitel 19. Und das ist der zweite Punkt. Verzweifle nicht, Gott bewahrt. Das ist Kapitel, worum es in Kapitel 19 geht. Verzweifle nicht, Gott bewahrt. Was im Kapitel 18 verborgen war für David, wird nun im Kapitel 19 offen ausgesprochen. Saul hält eine Mitarbeiterversammlung ab. Er ladet alle Knechte ein, er ladet Jonathan ein und er hat einen Agendapunkt. Tötet David. Saul offenbart seine Pläne seinen Mitarbeitern und auch seinem Sohn. Seine Absichten sind immer noch die gleichen wie in Kapitel 18. Sie haben sich nicht geändert. David soll umgebracht werden. Doch nun ist es nicht nur allein die Aufgabe von Saul, sondern er fordert auch Jonathan und die Knechte auf, David umzubringen. Doch was sehen wir in Kapitel 19? Wir sehen, dass dem Jonathan die Verbundenheit zu David im Glauben viel größer oder wichtiger ist als die Verbundenheit zu seiner Familie. Das ist auch etwas, was Jesus im Neuen Testament lehrt, als er sagt: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, Vers 37. Jonathan liebt Gott mehr als seinen Vater. Und er weiß, dass es eine Sünde ist, gegen Gott David umzubringen. Deswegen folgt Jonathan nicht der Anweisung seines Vaters. Im Gegenteil, er warnt sogar David. Er ist seinem Vater ungehorsam und er warnt sogar David in Vers 2. Und liebe Kinder, ich hoffe, bei euch bleibt nicht hängen, Jonathan war seinem Vater ungehorsam. Oder nicht nur hängen. Wir dürfen an dieser Stelle einen wichtigen Punkt nicht vergessen. Er gehorcht ihm nicht, weil er nicht sündigen wollte. Saul gab seinem Sohn, der circa 50 Jahre alt ist, die Anweisung zu sündigen. Und Jonathan hat sich dieser Anweisung liebevoll widersetzt. Er hat sich nicht einfach nur widersetzt und ist mit Zorn rausgerannt aus dem Zimmer, sondern er hat mit seinem Vater über das Thema gesprochen. Er hat seinen Vater nicht in dieser sündigen Lage gelassen. Die Ansicht, die Saul hatte, war ja sündig, sondern er hat mit ihm über das Thema geredet und warum seine Anweisung falsch ist. Das lest ihr in Vers 4 bis 7. Schaut mit mir gemeinsam rein. Dort sagt Jonathan zu David, Vers 4, Kapitel 19: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Hier geht es um Goliath. Und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut? Warum willst du dich denn nun an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Vers 6. Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul und er war wieder vor ihm wie zuvor. Ich denke, Jonathan war in Freude über diese veränderte Beziehung, die nun Saul mit David hatte. Doch diese Freude über diese Veränderung war nicht sehr lange. Du kannst in Vers 10 lesen: Und Saul versuchte, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich Saul aus und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jeder Nacht. Nun reicht der Speerwurf nicht mehr aus. Es vergeht vielleicht zu viel Zeit. Zu viel kann passieren, und David kann ausweichen. Saul rennt mit dem Speer auf David zu, um ihn aufzuspießen. Es geht wieder los. Saul hat sein Versprechen, das er getan hat, nicht eingehalten, wie auch die Male davor. Er versucht, David umzubringen. Doch diesmal flieht David vor Saul, um nicht mehr wieder zurückzukommen. In diesem Kapitel 19 aus dem 1. Samuel-Buch kannst du viermal sehen, viermal, wie Gott den David vor dem Tod bewahrt. Zuallererst wurde David durch Jonathans Handeln vor Saul bewahrt. Das haben wir in den Versen 1 bis 7 gelesen. Jonathan, der Sohn von Saul, ist gegen seinen Vater vorgegangen und steht zu Saul. Das zweite Mal bewahrt sich David selber, indem er natürlich der Attacke von Saul ausweicht, dass er schnell genug und geschickt ist und flieht. Das liest du in den Versen 8 bis 10 im 19. Kapitel. Und das dritte Mal wird Saul von seiner Frau Michael vor dem Tod bewahrt. Denn David flieht nach Hause zu seiner Frau und Saul schickt Boten los, um das Haus Davids zu bewachen, damit er nicht entkommt. Und du kannst dir richtig vorstellen, wie David mit seiner Frau Michael in der Küche flüstern, damit die Wachen ja nichts mitbekommen, was für den Plan sie jetzt machen. David flieht durch das Fenster. Und wir wissen nicht, ob das Haus von David auch in der Mauer eingebaut war wie bei Rahab. Doch David flieht auf die gleiche Weise. Seine Frau verschafft ihm noch etwas Zeit, weil sie den Wachen anlügt und sagt, schaut mal auf dem Thermometer, David ist krank, er kann nicht rauskommen. Das kannst du in Vers 11 bis 17 lesen. Jonathan ist gegen Saul. Und nun auch Michael, seine eigene Tochter, ist gegen ihren Vater Saul. Und in Vers 18, da lesen wir, David aber floh und entkam. Und er ging zu Samuel nach Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging mit Samuel und sie blieben in Najot. Rama ist für uns ein bekannter Ort. In Rama wurde Saul heimlich zum König gesalbt. Und jetzt ist Rama der Zufluchtsort von David. Er denkt, er ist in Sicherheit. Doch er hat sich geirrt. Überall gibt es die Spione von Saul und sie berichten ihm, wo sich David aufhält. Er ist beim Propheten oder er ist bei Samuel in Rama. Auch Samuel gibt David Zuflucht und stellt sich auch mit seiner Handlung gegen Saul. Doch Samuel kann nichts tun, um David vor Saul zu beschützen. Was wollte Saul die ganze Zeit machen, in diesen ganzen beiden Kapiteln? Er wollte David töten. Doch wer hat das alles verhindert? Jonathan, David, Michael. Und nun kommen wir zum vierten, der verhindert hat, dass Saul die Hand an David legt. Und zwar ist es Gott. Du kannst es in 1. Samuel 19, Versen 18 bis 27 lesen. Saul hat nämlich Soldaten losgeschickt, nachdem er erfahren hatte, wo David ist. Und sie kommen in Auftrag, oder sie wollen den Auftrag ausführen, und in Vers 20 lesen wir, da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagten, sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, sodass auch sie weissagten. Die Boten können es nicht ausführen, ihren Auftrag. Sie weissagten, sie loben Gott. Gott hindert sie daran, dass sie Saul festnehmen. Und das Interessante und Witzige schon gleichzeitig ist, dass sie es noch zwei weitere Male probieren. Sie kommen zurück oder Saul erfährt, es geht nicht, sie haben geweissagt. Und Saul schickt wieder eine Gruppe von Botschaftern los, von Soldaten, sie sollen David verhaften. Und auch die schaffen es nicht, auch sie weissagten. Saul schickt eine dritte Gruppe los und auch sie weissagten. Und dann denkt sich Saul, ich denke, was jeder Elternteil sich denkt, wenn er den Kindern eine Aufgabe gibt, wenn man es richtig haben will, muss man es selber tun. Und wir lesen Vers 22 bis 24. Da ging auch er selbst nach Rama. Und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Secho ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe in Naot bei Rama. Und er ging dorthin nach Naot bei Rama. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Naot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus. Und er weissagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da, jene ganzen jeden ganzen Tag und die ganze Nacht. Da spricht man, ist auch Saul unter den Propheten. Vielleicht bist du ein bisschen so wie ich und hast dich gefragt, was genau haben die Knechte geweissagt? Oder was hat Saul geweissagt? Was hat es zu bedeuten? Oder wenn du die Elberfelder Bibel hast, dort steht, und Saul war nackt. War Saul wirklich nackt? Hat er vielleicht noch seine Unterhose angehabt? Ich nenne solche Fragen, nachdem ich mich jetzt gut kenne, die Paul-Fragen. Weil solche Fragen unnötig sind und einfach nur ablenken. Und ihr könnt Christina fragen, sie kann es bestätigen. Wir hatten einige Gespräche in der Vergangenheit, wo ich mit den sogenannten Paul-Fragen das Gespräch vermasselt habe. Gespräche wie, Paul, ich bin gerade zu meiner Mutter gegangen und dann kam die Nachbarin, die hat mir eine krasse Geschichte erzählt. Wie bist du zu deiner Mutter gegangen? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der solche Fragen seiner Frau oder dem Ehepartner oder den Kindern stellt. Doch solche Fragen lenken von dem Wichtigen ab. Denn es geht hier nicht darum, was Saul geweissagt hat oder ob er noch Unterwäsche getragen hat. Es geht darum, dass Gott selbst für David sorgt. Gott bewahrt David davor, indem er Saul die Aufgabe nicht ausführen lässt, indem er die Botschafter ihre Aufgabe nicht ausführen lässt. Er sorgt für David, indem er Menschen benutzt, wie Jonathan und Michael. Und Gott selbst, Gott persönlich, sorgt für David. Er beschützt ihn. Indem er gar keine Menschen nutzt, oder besser gesagt, indem er Davids Feinde nutzt, die nicht in der Lage sind, ihre Aufgabe auszuführen, um David zu schaden. Und hier sehen wir Gottes Souveränität, wie er für seine Kinder sorgt. Er bewahrt seine Kinder, wie er David bewahrt hat. Das ist die Lehre, die wir heute mitnehmen können. Gott sorgt für uns. Gott bewahrt uns. Als Kinder Gottes können wir nicht sagen, dass es uns immer gut gehen wird. Doch wir können sagen, dass uns alles zum Besten dient. Wir können nicht sagen, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden. Doch wir können sagen, dass der souveräne Gott mit uns ist, mit mir persönlich ist und für mich sorgt. Das ist doch eine tröstende Wahrheit, die uns der Autor in einer ungewissen Zeit gibt. Auch einer ungewissen Zeit, die David hatte und die wir auch heute erleben. Was ist der Bogen, den uns der Autor gibt? 1. Samuel 18. Jonathan legt seine Kleider freiwillig ab und gibt sie David. 1. Samuel 19. Saul entblößt sich, dem werden die Kleider weggenommen, die königlichen Kleider werden ihm weggenommen. Erinnert dich das nicht an jemanden, der seine Kleider ablegt, seine Position ablegt und die Kleider eines Sünders annimmt oder die Gestalt eines Sünders annimmt oder die Sünde der Menschen auf sich nimmt? Der Autor zeigt auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wir lesen im Neuen Testament, Jesus legte freiwillig seine königlichen Kleider ab und erniedrigte sich als Gott. Und er wurde Mensch, wie du und ich. Und nicht nur das, er erniedrigte sich sogar so weit, dass er unsere Sünden am Kreuz auf sich nahm und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Am dritten Tag ist er auferstanden. Er legte nicht nur sein königliches Gewand ab, sondern er hat auch unsere Sünde auf sich genommen und hat sie ans Kreuz getragen. Das ist das Wort Gottes, das wir im Neuen Testament finden und in der Schrift finden, die uns der Autor hier auch gibt. Lasst uns diesem Wort Gottes glauben. Lasst uns diesem Wort Gottes vertrauen. Wissen, dass Gott für uns sorgt. Weil wir seine Kinder sind. Weil wir gekleidet sind mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Weil unsere Sünden ans Kreuz genagelt worden sind. Und zwar von Jesus Christus, der sie getragen hat. Unser Herr Jesus hat seine Liebe zu uns dadurch gezeigt, dass er sich selbst entkleidet hat, um uns zu kleiden. Und sich entäußert hat, um uns reich zu machen. Reich mit der Lösung durch das Blut, durch sein Blut. Und deswegen gebührt ihm allein die Ehre. Amen.